Wir haben hier eigentlich seit 2000 Jahren, kann man sagen, das erste Mal ein Window of Opportunity, wo wir ernsthaft mit der Marktmacht auf Seiten der Angestellten die Hierarchie umgestalten können.
Grüße, ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Episode des Digital Breakfast und heute mit einer Frau, die beim Podcast bei uns mit all ihren Podcasts, mit die ich mit ihr gemacht habe, unter der Top 10 ist. Also sie hat Evergreen Content produziert und da freue ich mich riesig, dass sie wieder da ist und wir legen jetzt eine neue Serie auf. Wer wissen will, über was wir reden und wer das ist, der muss dranbleiben. Kostenlose Weiterbildung durch das Digital Breakfast. Das ist cool. Das heißt, ihr werdet aus- und weitergebildet über das Digital Breakfast, über die verschiedenen Themen. Ist, glaube ich, gerade auch State of the Art, ja, weil viele Budgets in Weiterbildung, Fortbildung werden gestrichen. Und da ist es, glaube ich, ein ganz, ganz guter Beitrag von uns. Wir haben 53 Themen, die wir bespielen. Guckt es euch mal an. Nehmt am Digital Breakfast teil. Es ist immer zweimal die Woche, dienstags und freitags. Und lasst euch berieseln, befähigen und networkt noch ein bisschen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Sache. Und dann noch einen kleinen Zusatz. Das Ganze bieten wir auch als Public Viewing an. Werdet Public Viewing Host. Also ihr müsst euch das vorstellen wie beim Fußball. Ihr werft einfach die Live-Übertragung von LinkedIn oder von unserem Zoom-Kanal auf den Beamer und guckt euch das gemeinsam an, könnt anschließend drüber diskutieren. Es kann genauso aber auch am Homeoffice, am Stehtisch sein, es kann auf dem Balkon sein, kostet kein Geld, schaltet das Ding ein und werdet Public Viewing Host und bietet einen Ort der Begegnung. Ich freue mich auf euch und freue mich auf viele, viele Hosts und auf viele, viele Teilnehmer, denen wir neues Wissen vermitteln können. Bleibt gesund und munter. Werbung Ende. Hallo Friederike.
Hallo, ich grüße dich, Thomas. Ich freue mich auch wieder hier zu sein.
Ja, super. Also bin ja so ein bisschen ehrenkäsig, sage ich einfach mal. Du hast ja tatsächlich mein Digital Breakfast. Du verweist es immer weiter nach unten. Also von Top 1 bin ich jetzt, glaube ich, Top 4. Und deine Geschichten, die wir gemacht haben, das ist tatsächlich Evergreen-Content, kann ich dir einfach an der Stelle sagen. Auch für die Hörer, die sie vielleicht noch nicht kennen, ganz, ganz wichtig, guck die Sachen an. Wir werden auch diese Episoden in die Shownotes reinschreiben. Dann habt ihr auch so ein bisschen noch einen Weg vor euch. Guckt euch das alles an. Jeden Tag wird es von Leuten angeguckt und deswegen sind da auch so hohe Abrufzahlen drauf. Und das zwingt natürlich zu einer zweiten Serie, wobei das erste war keine richtige Serie, aber das ist jetzt schon eine Serie. Fangen wir vielleicht mal so an, vorstellen, denke ich, brauchen wir dich nicht. Oder verzichten wir einfach drauf, die sollen einfach die anderen Sachen anschauen. Aber sag doch mal einfach, ja, wo du gerade dran arbeitest, was du gerade so machst.
Ja, genau. Also ich bin Zukunftsforscherin und wir sind seit vielen Jahren in Innovationsprojekten involviert, vor allem bei Mittelständlern, manchmal auch bei größeren Unternehmen. Und in den letzten 2, 3, 4 Jahren hat sich das völlig unstrategisch von unserer Seite aus ein bisschen stärker Richtung moderne Arbeitsorganisation entwickelt. Also spitz formuliert New Work. Das ist mir aber eigentlich so ein bisschen zu spitz, weil darum geht es eigentlich gar nicht. Also was ist der Link? Der Link, also der Hintergrund ist eigentlich Corona gewesen, ja, weil ganz viele Betriebe dadurch zwangsagilisiert wurden, so sage ich das mal, mit Remote und Hybrid und so weiter. Das wollte ja nicht unbedingt jeder zumindest auf diese Art und Weise mal testen. Und ich selber war viele Jahre in der Zukunftsforschung bei Daimler und diese Abteilungen waren zumindest in der Zeit, in der die gegründet wurden und ich da war, das waren so 90er Jahre, Thinktanks. Und wenn New Work irgendwas nicht ist, dann ist sie nicht New. Das ist eine Form von Arbeitsweise, die seit der Rand Corporation 50er Jahre, letztes Jahrhundert, FF, eigentlich permanent weitergeschrieben wird. Da gibt es viele Erfahrungen, es gibt viel Empirie, sowas wird ja auch gemessen, was funktioniert daran und nicht. Maßgeblich transdisziplinäres Arbeiten, das war in der Abteilung, in der ich war, auch so. Da saß dann eben ein Physiker neben einem Theologen und einem Germanisten und einem Volkswirt und so weiter, also sehr bunt zusammengestellt. Ab und zu auch mal ein Betriebswirt, aber die waren nicht unbedingt also in der Mehrheit keinesfalls, ab und zu mal. Und das führt eben, wenn man das selber erlebt hat, das ist nicht vergleichbar mit unternehmerischen Arbeitsorganisationen. Jetzt nicht unbedingt, dass das ach so toll ist, es ist ach so anders. So möchte ich das mal formulieren, ja. Und ich gehöre auf jeden Fall zu den Fans. Das ist eine ja für einen selber extrem bereichernde Art und Weise des Arbeitens. Und das, was wir heute unter New Work verstehen, ist, war teilweise sehr anders positioniert. Das ist ja eigentlich so eine halbsozialistische Grundlage, die wir da haben. Stichwort Fridtjof Bergmann und sowas. Aber geht sehr stark in die Richtung. Sind eben gerade in einem historischen Momentum und das triggert mich dann so ein bisschen an vor dem Hintergrund dieser biografischen Episode, die ich da habe, dieses Momentum doch sehr gerne und sehr engagiert zu befeuern. Also wir haben im Augenblick jüngere Generationen, an denen das eigentlich gar nicht liegt, aber wir haben eben Fachkräftemangel und wir haben Arbeitnehmermärkte. Das heißt, wir haben hier eigentlich seit, also jetzt ein bisschen satt formuliert, seit 2000 Jahren kann man sagen, das erste Mal ein Window of Opportunity, wo wir ernsthaft mit der Marktmacht auf Seiten der Angestellten die Hierarchie umgestalten können. Also die Betriebe agilisieren können, modernisieren können. Und das finde ich ziemlich faszinierend, auch mit dem Hintergrundmotiv, wenn nicht jetzt, wann dann? Also es könnte sein, so wie die Situation sich da gerade so darstellt, dass in 5 Jahren keine Socke mehr über New Work redet. Im Augenblick haben wir da einen fetten Backlash. Ja, die Leute sollen wieder ins Büro. Viele Betriebe rutschen zurück. Pandemie ist vorbei. Man muss es nicht mehr zwingend. Es macht auch gar keinen Sinn, die Leute nur ins Homeoffice zu schicken, weil dann bröselt dir deine Unternehmenskultur ja auch weg. Ich verstehe das schon teilweise. Aber wenn ich mir dann auch die Hintergründe und Argumente anhöre, derjenigen, die bei mir, ich bin ja auch an der FOM, wir kennen uns von Hochschule her, ja,
Genau,
das ist
ja.
eigentlich unsere Historie. Und wenn ich mir so die Studierenden anhöre, die in solchen agilen Kontexten arbeiten, dann ist das jetzt weniger das, was in den Medien steht, nach dem Motto, die sind faul, die wollen eine 4-Tage-Woche und Work-Life-Balance, sondern sind auch durch die Corona-Erfahrung, und das ist schon so ein bisschen generationenbedingt, in diesem Altersfenster, in dem die Corona erlebt haben und nicht wir, getriggert im Sinne von, was macht eigentlich diese Berufsbiografie der Boomer und der Älteren für einen Sinn? Im Sinne von, häng dich rein, engagier dich, du willst ja auch einen vernünftigen Ruhestand verbringen. Nur Leistung garantiert dir dann hinterher auch ein Gehalt, von dem du leben kannst oder was dir gemäß ist. Also, wie soll ich sagen, arbeite das auf, sodass hinterher was dabei rauskommt. Und da gibt es eben viele, die dann auch sagen, ja, wir haben Corona erlebt, woraufhin plane ich denn eigentlich? Ich gucke mir die Welt da draußen an, man muss ja immer sehen, was ist eine Generationenerfahrung, was sehen die da draußen? Ja, die haben 2007, 2008 mit Sicherheit nicht bewusst mitgekriegt, da waren die zu klein. Aber das ging dann mit Populismus wird groß, dann kam Corona, Fukushima ist zwischendurch mal explodiert. Mittlerweile haben wir einen Krieg nach dem anderen. Ökologie ist fast schon auf dritten, vierten Platz im Augenblick von der Aufmerksamkeitsökonomie da draußen. Und dieses Zukunftsbild, was die haben, ist sehr anders als das, was wir und die Älteren haben. Und vor dem Hintergrund bricht diese Bereitschaft, hier nur die Harten kommen in den Garten. Die gute alte Extrameile, da bin ich noch mit groß geworden, ja? Hau rein! Nur Leistung, also das geistert ja auch durch die Medien, ja, dass die nicht mehr leistungsbereit sind und so. Ich glaube, uns Boomern erscheint das so, weil wir ein alternatives Mindset ja nie kennengelernt haben. Also ich interpretiere das nicht als Faulheit, sondern da steht auch ein ganz anderes Motiv hinter. Und dieses eigentlich sehr gesunde Motiv, auch nach dem Motto, wenn ich mich reinhänge, mache ich schon gerne, dann möchte ich aber auch intrinsisch motiviert sein. Ich möchte das selber durchsteigen, Transparenz, Betrieb und so, ja. Ich halte das für sehr gesunde und gute Motive mit dem kleinen Haken. Und da arbeite ich so ein bisschen dran rum seit den letzten 3, 4 Jahren, auch forscherisch, auch publikationsmäßig, dem eine unternehmerische Grundlage zu geben, weil die haben wir nicht. Also ich habe jetzt keine Fantasie, da müssen dann die Unternehmer und Führungskräfte darauf antworten, wie man einen klassisch erfolgreichen, hierarchisch groß gewordenen Unternehmer oder Unternehmerin, die 30, 40 Jahre vieles richtig gemacht hat, ja, wo der Betrieb gut dasteht, überzeugen soll von modernem Arbeiten mit 4-Tage-Woche und Work-Life-Balance und enablen und empowern und veganem Essen und Sabbatical und so weiter und so fort. Da hat ja keiner was dagegen. Aber die Übersetzung dieser Art von Arbeit in unternehmerische Leistung, die fehlt fast komplett. Ich glaube, wenn wir das hinkriegen, haben wir viel mehr Chancen, auch die Reichen zu erreichen, Also wir wollen ja nicht gegen die Betriebe arbeiten, wir wollen ja für die Betriebe arbeiten. Und da darf man New Work auch mal mit der Kruste, die viele da über sich empfinden, verbinden. Und wie man das hinkriegt, da glaube ich, brauchen wir viel mehr unternehmerisches Denken in New Work. Und das sehe ich kaum. Ich meine, das ist auch kein Wunder, ja, wenn man da Fridtjof Bergmann zitiert, das war ein Sozialist. Der hat die Frühschriften von Marx gelesen, der hat die deutsche Ideologie gelesen, ja. Da steht drin, ich arbeite ein paar Stunden und dann gehe ich fischen und abends sitze ich da mit meinen Kumpels und mache Kritik, ohne jemals Fischer oder sowas gewesen zu sein. Und das ist New Work. Ja, da sagt Fridtjof Bergmann, das finde ich gut. Ich arbeite so, wie ich das wirklich, wirklich will. Das hat aber leider nichts mit den kapitalistischen Herausforderungen im 21. Jahrhundert zu tun. Und wenn wir die beantworten mit frühsozialistischen Schriften und Autoren, dann wird es ein bisschen eng. Ich glaube, dass viele Hierarchen das spüren. Das ist eigentlich eine Utopie, die wir verhackstücken. Und nur mit Utopie, glaube ich, geht das nicht. Das ist so ein bisschen das Motiv hierhinter, ja. Also so ist mir auch dieser Titel eingefallen. Wir haben das genannt, per Anhalter durch das hierarchische Universum. Hitchhiker's Guide Through Hierarchy. Also ein bisschen Reise zu machen durch das
Reisetipps für New
Mindset.
Worker, genau, ja.
Ja, genau. Also ein paar Reisetipps auch für Führungskräfte, die mit agilem New Work auch gar nichts zu tun haben. Ich meine das hier gar nicht so spitz, sondern es gibt ja seit vielen, vielen Jahren auch Teams und moderne Führungskräfte, die einfach modern führen, die sich duzen, die eine coole Vertrauenskultur haben, aber eben auch mit dem Kulturbruch nach oben strugglen. Also kaum gehst du aus der Tür, hast du eine ganz andere Kultur um dich rum. Und das geht extrem auf den Energiehaushalt. Und es geht auch auf die Frage, wie weit engagiere ich mich eigentlich in so einer Kultur? Du kannst das mal 2, 3 Jahre machen, aber das ist dann immer die Frage von Perspektive oder von Bindung, das, was die HR-Leute dann auch berechtigt fragen, ja? Bleiben dann solche Leute im Unternehmen? Also wofür eigentlich dann? Da hängen ganz viele kleine Aspekte von diesem Transmissionsriemen dran. Und wie gesagt, da habe ich so eine Episode da in meiner eigenen Biografie hängen und das ist ein Riesenthema. Und ich finde, wenn, also mein Interesse ist, die Führungskräfte und Agilen, die versuchen wollen, einen beruflichen Weg einzulegen, ich will das nicht Karriere nennen, weil Karriere ist immer Aufstieg, ja. Also viele von den modernen Führungskräften, mit denen ich so Kontakt habe, die sagen, da oben will ich gar nicht hin, ja. Dankeschön. Die wollen aber trotzdem sich weiterentwickeln und die wollen auch gerne einen Betrieb gestalten. Und das hat so gar nichts mit Change Management zu tun. Von oben irgendein Rollout und was runterkaskadieren lassen und so. Das ist eher Führung bottom-up. Das ist was ganz anderes. Wie kriege ich Gestaltung rein in die Hierarchie, die ich auch emotional erstmal erreichen muss? Die haben ein ganz anderes Mindset. Und diese Brücke zu schlagen, da erfährst du nichts zu. Du erfährst zum Beispiel in der Öffentlichkeit, also korrigier mich, ja, so gut wie nichts darüber, wie eine Nachhierarchie denn eigentlich aussieht. Also was ist denn eigentlich das nächste System? Also ich bin da völlig infantil gestrickt, ja. Ich denke mir immer, wenn da so ein paar Hierarchen sitzen, ich bin ja auch Boomer, ja, wir haben ja nie was anderes kennengelernt. Wenn ich die jetzt überzeugen will, bin ich mir sicher, dass ich schon eine halbe Miete im Sack haben könnte, wenn ich denen mal halbwegs vernünftig und plausibel skizzieren kann, wie das nächste System denn so ungefähr aussieht. Also Stichwort kalifornische Ökonomie, die kaspern ja 30, 40 Jahre daran schon rum. Es ist ja nicht so, dass wir keine Empirie hätten, keine Zahlen, keine Daten. Du kannst ja sagen, das, was die da im Silicon Valley machen, ist mir unsympathisch. Dann kann man das ja ein bisschen abwandeln. Aber es ist ja nicht so, dass der Pfad nicht schon da wäre. Und ich frage mich immer, warum da null Informationen kommen. Also, das ist mir ein großes Rätsel der Debatte. Ja, das hat jetzt nichts mit unserem Thema hier zentral zu tun, aber sowas verstehe ich nicht, weil da kannst du auch deinen Berufsweg mit gestalten. Ja, das sind ja auch Argumente. Also es gibt ja Gründe, dass das Silicon Valley hier die Innovationsökonomie der Welt rockt. Das ist ja keine Behauptung. Also, ja, und das hängt eben auch mit meinem biografischen Hintergrund zusammen. Und das ist dann ja oft so, wirst du vielleicht auch kennen, wenn man auf irgendwas sensibilisiert ist, dann kommen dann auch Resonanzen von außen, die das nachfragen. Das hat sich in den letzten 3, 4 Jahren einfach so entwickelt, dass wir da einen Schwerpunkt haben mittlerweile.
Aber es ist interessant, dass du sagst, es gibt ja nach den Hierarchien gibt es jetzt keine, ich sag mal, erprobte neue Modelle, ne?
Ja, es sind vor allem keine Modelle. Es ist schön, dass du das so sagst. Also wir sind in unserer Diskussion einfach nahezu, wie soll ich sagen, toolsüchtig. Also ich habe mal den Eindruck, das ist eine Sucht, ja. Wir haben einen wachsenden Bauchladen an Tools, also wird dann evaluiert, ist Scrum besser als Holokratie und was ist mit den Kanban Boards oder machen wir doch lieber Design Thinking oder Working Out Loud oder habe ich was verpasst? Mittlerweile was Neues, ja. Das sind ja alles, also gerade Holokratie oder Scrum, das sind ja eigentlich Starter-Kits. Also das sind ja Modelle, wo wir erstmal in dieses agile oder andere selbstverantwortete Arbeiten, wo dir keiner über die Schulter guckt und dir sagt, was du tun sollst, wo wir da erstmal reinkommen sollen. Und dann kannst du ja anders weitermachen. Da denkt aber gar keiner drüber nach, über das anders weitermachen, sondern wir evaluieren Scrum. Und das ist eine sehr seltsame Perspektivenverkürzung, die uns ja keiner aufoktroyiert hat. Das machen wir, ja. Und dann gibt es noch etwas seltsame Diskussionen deiner Organisationsentwicklung. Brauchen wir die Hierarchie, ja oder nein? Gibt es eine Riesendebatte? Das ist auch so ein Ding, wo ich dann innerlich sehr zögere, ja. Also ich bin eine große Freundin von Logik. Dass wir ein Entscheidungszentrum brauchen von Unternehmen, das ist ja eigentlich juristisch gar keine Frage. Es gibt ja immer jemanden, der den ganzen Laden hält. Es gibt ja einen, der kann den Laden dicht machen. Du hast ja sowieso ein Entscheidungszentrum, ja? Es ist eigentlich nicht die Frage, brauchst du ein Entscheidungszentrum oder nicht, sondern wie soll das aussehen? Was ist das für ein Format? Und wenn mich jemand fragt, brauchen wir eine Hierarchie oder nicht und sagt, wir brauchen unbedingt eine, dann sage ich, hallo, eine Hierarchie brauche ich nicht. Ich brauche ein Entscheidungszentrum, das genau die Aufgaben macht, die eine Störfallwirtschaft erfordert. Das ist aber nicht die Hierarchie, das haben wir in Corona gelernt. Die ist mir zu langsam. Mit ein paar Leuten da oben mit Weitblick und Weisheit, die die Strategie machen und die anderen führen nur aus, kommst du nicht durch harte Störfälle. Das ist ja der Grund, warum wir moderne Arbeit machen. Also ich finde, da sind so viele Verzerrungen in der Debatte drin. Und agile oder moderne Führungskräfte, die sich für diese Zukunft, ja, ich komme aus der Zukunftsforschung, die sich dafür interessieren, wohin das System da driftet, die haben auch, das geht nicht nur um Tools und Habits, sondern auch um Sprechfähigkeit, wo das Ganze denn mal landen soll. Ich weiß nicht, das kennst du vielleicht auch. Es gibt auch viele Hierarchen, kann ich nachvollziehen, die dann zynisch werden. Und sagen ihr mit euren modernen Ansprüchen, haben wir dann irgendwann in Zukunft alle mal Massagesitz vorm Schreibtisch stehen? Oder alle kriegen jetzt veganes Essen? Oder wo soll es eigentlich hinführen? Ja? Also dieses luxurierende Moment, wo dann die Schublade für die Jalousie vorm Auge fällt, nach dem Motto, sind die verrückt geworden? Ja? Das ist aber ja gar nicht der Sinn. Hier geht es nicht um Massagesitze, sondern hier geht es darum, den Betrieb so umzugestalten, dass wenn eine Krise kommt, du die überlebst. Da geht es nicht mehr ums Wachsen. Das ist schwierig, ja. Ich bin nie aufgewachsen mit einer betriebswirtschaftlichen oder Führungskräfteausbildung, die mir irgendetwas anderes als Optimierung, Effektivität, Effizienz und Wachsen unter die Nase gerieben hätte. Das ist aber bei einer Störfallwirtschaft nicht ganz das ausreichende Kriterium. Bei Corona ging es bei vielen Betrieben darum, diese Zeit zu überstehen. Und guck dir an, eine ganze Menge haben das nicht getan. Das ist ein ganz anderes Paradigma, ja. Und ich finde immer, die Leute haben Kopf zum Denken. Wenn man das jemandem plausibel und logisch erklärt, da hören viele dann zu und sagen, ja, da hast du eigentlich recht. Das ist ja nur eine Erweiterung. Wir wollen ja nicht unsere Betriebe kaputt machen. Und wenn man das verargumentieren kann und dazu so ein paar Hilfen hat, wie man das systematisch in seinen Führungsalltag Richtung oben auch nutzt, das sind ganz andere Karrierewege. Ja, da geht es nicht mehr um Networking und Riesen Followerschar auf LinkedIn und Frauennetzwerke und Mentoring und so ein Kram, ja. Das ist alles klassische Aufstiegskarriere, sondern man muss eigentlich an das Mindset der Hierarchen ran. Und das lehrt keiner, das gibt es nicht im Curricula.
Hast du schon mal bei einer Vorbesprechung gesagt, in der Führungsetage hört New Work auf, ne?
Ja, absolut. Obwohl, ich schränke es ein bisschen ein, ich treffe ab und zu tatsächlich auch Leute, dann aus der Geschäftsführung zum Beispiel, also so klassische Geschäftsführung mit Ressortverteilung, dann sind da viele Geschäftsführer oder so, wo dann auch mal durchaus einer da sitzt, zum Beispiel der für Personal verantwortlich ist, so der Klassiker, die würden ganz gerne einiges anders machen. Aber rechts und links neben ihnen, die wollen nicht. Das ist auch noch so ein Problem, ja. Das sind nicht nur die Modernen unten, die so ein bisschen Druck machen oder das versuchen, sondern du hast manchmal auch Blockaden rechts und links neben dir. Und wie man mit solchen, also Habits, das ist ganz viel Verhaltensführung im Silicon Valley, die führen eigentlich nur über Nudging und Embodiment und ganz viele verhaltensökonomische Tools. Da geht es nicht um Gründe und Zahlen, Daten, Fakten und Homo economicus, ja. Dieses ganze Zahlengedöns, dafür haben wir inzwischen unsere Algorithmen. Das können viel besser als wir. Diese ganze Geschichte mit Numbers und KPIs, die gehen immer mehr in KIs über, können die auch besser. Und da wollten wir uns auf was anderes konzentrieren. Und dafür haben wir gar keine Führungsinstrumente. Wir machen in der BWL Führungsstile. Das ist auch so ein Ding. Also ich weiß nicht, wenn ich mit Leuten rede und frage die so, was ist euch denn lieber, so demokratisch oder kooperativ? Das ist völlig akademisch. Und ich habe immer so den Eindruck, wenn die Leute eine gute Beziehung untereinander haben und das Vertrauen stimmt, ist die Frage, führst du kooperativ, demokratisch, transformational, transaktional, auf Deutsch gesagt, scheißegal. Das interessiert überhaupt keinen. Wenn die Führungskraft Resonanz zeigt und sich um dich kümmert, wenn du was brauchst, sind das Peanuts. Das sind, finde ich, akademische Spielchen, die die Situation, die wir in den Organisationen haben, ganz häufig gar nicht mehr treffen.
Absolut. Kann ich auch so, ich habe ja auch mal wieder Berührungspunkte, kann ich allen nur beipflichten, vor allen Dingen, weil das halt das Thema, es wird sehr, sehr viel drüber geredet, aber es fehlt oft die Substanz. Es gibt ja auch Herrscher, die dann nach Silicon Valley fahren und kommen zurück und bauen dann den Kicker auf, jetzt übertrieben, weißt du, und jetzt wird alles gut und jetzt gibt es auch den Obstkorb und so. Das ist ja so dieses Theater, sagt man ja auch, ne,
Ja,
so.
richtig. Brimborium, sagt ne, hat da mal jemand genannt. Das fand ich auch gut. Ja.
Das ist natürlich dann wirklich zu wenig. Und das ist aber, muss jetzt einfach mal die Lanze brechen, auch für andere Disziplinen. Das ist ja jetzt nicht nur bei New Work so, sondern ist ja auch bei anderen Disziplinen so, dass da schon der Zug lange abgefahren ist und wir eigentlich noch am Bahnsteig stehen und noch die rote Lampe, das Schlusslicht anschauen. Also das haben wir in so, so vielen Bereichen, wo man halt vielleicht auch aufgrund des Wohlstandes oder so einfach zu wenig gedacht hat und zu wenig gemacht hat.
Ja, also nur mit Experimentieren, das kannst du mal die ersten Jahre machen, wenn du keine Peilung hast. Wir sind ja keine Götter, ja, woher soll die Weisheit kommen? Aber irgendwann müsste da auch mal ein bisschen Fundament eingezogen werden. Also wenn du, was weiß ich, Kreativität auf andere Weise herauszauberst oder eine gute Vertrauensbasis hast und Innovationsideen quasi Abfallprodukte deines Tagesgeschäfts sind, das sollte man oder darf man dann auch unternehmerisch mal übersetzen. Also was heißt das denn für Innovationsquoten? Kann man das messen oder die Qualität der Innovationsideen, wird die besser? Oder von mir aus auch Bindung. Wir haben ja hier auch schon mal über UWE gesprochen, ja. Unique Working Experience und so. Du kannst ja alles Mögliche messen, aber das ist ja wichtig auch für die Führung. Also ich meine jetzt wirklich für das Oben, ja, für das Top-Management und die Hierarchie. Das muss doch irgendwie transparent werden, in welcher Hinsicht das unternehmerisch einzahlt. Auch auf die Performance am Markt. Muss ja nicht nur, aber das müssen die schon wissen. Und wenn da mit diesen Buzzword-Pyramiden gearbeitet wird, auf Jahre jetzt gesehen. Aber das fände ich wirklich schade. Wir haben hier wirklich eine Situation, wo die Macht, wirklich was zu verändern, auch aufgrund des Personalnotstands, im Augenblick beim Ball sozusagen der New Worker liegt. Das liegt auf Seiten der modernen Führungskräfte. Und es kann wirklich sein, wenn man sich die Situation im Augenblick so ansieht, dass wir diese Situation verdaddeln. Das Pendel schwingt gerade ein Stück weit wieder Richtung Hierarchie zurück. Und das fände ich doch sehr bedauerlich. Also insofern ist mein Impuls da immer, ja, Leute, gebt bitte Gas, ja.
Das wird uns ja dann auch wieder einen weiteren Schritt in die Steinzeit bringen.
Ja, und also ist auch die Frage, wann das nächste Mal funktioniert. Oder neulich habe ich in der Statistik gelesen, dass sehr viel mehr Frauen, ging gestern, glaube ich, durch die Presse, dass mittlerweile sehr viel mehr Frauen in der Arbeitswelt unterwegs sind und dass wir deswegen sehr viel mehr Arbeitsstunden einfach haben, Arbeitsleistungen als früher. Dann muss man sich die Statistiken aber mal ansehen, wo sind die dann tätig und haben wir denn wirklich relevante Veränderungen auf Führungsebene, auf Vorstandsebene, ja? Also wenn du dir die Zahlen ansiehst, das ist ja auch bekannt. Im Grunde passiert da praktisch leicht übertrieben nichts. Und dann ist immer die Frage, hier läuft das hier so in guten Bahnen. Also wir haben ja hier auch noch mal eine Session, unsere Mindset-Session hier zum Thema moderne Führung. Da möchte ich dieses Frauenthema auch noch mal ein bisschen intensiver bespiegeln, weil das ist auch für New Work extrem wichtig. Ich beobachte zumindest, dass das ganz viele Frauen anzieht. Frauen fühlen sich in Agilität sehr wohl. Das ist auch logisch, weil das unser Kommunikationssystem trifft. Die haben aber dann ein doppeltes Problem. Also du bist nicht nur männliche Normbiografie, sondern du bist auch noch agil kodiert mit einem ganz anderen Mindset als die Hierarchie. Und das ist in Sachen Aufstieg, will ich jetzt nicht sagen, aber berufliche Weiterentwicklung und Karriere doppelt schwierig. Es gibt ja immer die klassischen Konkurrenten, die sind dann männlich, liefern genauso gute Ergebnisse. Und wenn ich hierarch bin, dann frage ich mich immer, warum soll ich nicht einen nehmen, der mir geistig jetzt nahesteht? Wo ich weiß, wie der tickt, das kenne ich, der ist so wie ich, dann nehme ich doch den. Das sind alles Fallstricke, über die öffentlich geredet wird.
Wir haben ja noch ein bisschen mehr vor zu dem Thema, also Reisetipps für New Worker. Am 16.05. haben wir ja das Breakfast. Das ist der Start von der Serie. Ich habe jetzt gerade mal so ein bisschen die Bullet Points angeschaut. Da steht noch, wie du mit dem Know-how als New Worker New Work unternehmerisch nachqualifizierst und darüber die Hierarchie öffnest. Drei Strategien. Willst du das nochmal kurz anteasern?
Ja, genau. Also zumindest mal ein Beispiel nennen, damit das nicht klinisch wird. Ja, wir können ja auch mal in Beispiele reingehen. Also eine Sache, die sehr typisch ist für modernes Arbeiten, jetzt nicht so ganz spitz immer nur auf New Work geschaut, ist, dass Rollen extrem wichtig sind. Und klassischerweise denken wir in Funktionen. Und das ist sehr hinderlich, wenn du Leute davon überzeugen willst, was daran eigentlich so geil ist, warum das funktioniert und warum auch unternehmerisch gute Ergebnisse dabei rauskommen. Weil viele dann denken, das habe ich auch früher getan, du hast ja zum Beispiel eine Stellenbeschreibung und da leitest du dann eben ab, was ist denn jetzt meine Funktion? Ich bin jetzt hier für Marketing oder Vertrieb oder was auch immer zuständig und will diesen Job gut machen. Also ich bin jetzt agile Führungskraft oder moderne Führungskraft und will diese Funktion gut erfüllen. Das ist aber eigentlich nicht das, was diese Modernität von Arbeitsorganisationen eigentlich ausmacht, weil da Leute sitzen, die in einer ganz bestimmten Rolle richtig gut performen. Das tun die nicht, weil die Marketing-Spezialisten sind oder Vertriebsspezialisten, sondern weil die mit einer bestimmten Zielgruppe gut klarkommen, weil da vielleicht jemand bei ist, der Ideen produziert ohne Ende, weil da vielleicht jemand bei ist, der super solidarisch oder transdisziplinär denken kann, der gut wechseln kann, was die anderen machen und sofort beispringen kann und, und. Und das ist zum Beispiel ein Führungsmuster, das auch in der Ausbildung nie vorkommt. Also wie tune ich eigentlich Rollen? Was ist eigentlich eine Rolle? Nach dem Motto, soll ich hier schauspielern oder was? Bin ich jetzt Shakespeare? Ja. Oh, das ist eigentlich Verhalten. Eine Rolle ist ein Verhaltenskostüm. Das ist klassische Verhaltensökonomik. Und da gibt es richtig spezielle Methoden, die man da nutzen kann, um zu führen. Aber da muss ich aus der Funktion raus und mir mal überlegen, in welcher Rolle bin ich hier eigentlich? Wenn man das nicht macht, ist man in einer Funktionärsrolle. Dann bist du agiler, also du agile oder agilär, ein Funktionär oder eine Funktionärin in der Hierarchie, die mal gucken soll, wie das mit New Work oder mit moderner Führung so funktioniert. Was geht nicht, was machen wir weiter, was geht hier nicht weiter. Und dann wirst du auch daran bemessen. Also gibt der mir da Informationen, was wir weiter betreiben könnten, was wir stoppen sollen, wo funktioniert es nicht. Und wenn jemand Ambitionen hat und will auch seinen Berufsweg da selber mitsteuern, zumindest mitsteuern, dann muss man irgendwie aus dieser Funktionärsrolle raus. Weil du willst ja selber was gestalten. Das ist ja Führung. Und da rauszukommen, dafür muss man seine Rolle tunen. Und das macht nicht die Hierarchie. Das ist dein Job. Und da weiß keiner, wie macht man das? Das ist verhaltensökonomische Führung. Da haben wir exzellente Methoden, Erfahrungen, Cases aus mittlerweile auch China. Alibaba und Tencent sind extrem interessant, was diese Agilisierungen intern anbelangt, was die sich da einfallen lassen. Also ein Beispiel vielleicht mal, da fand ich ganz lustig. Alibaba hat so ein Spielchen, das heißt Kung-Fu-Nicknames. Also Spitznamen aus der Kung-Fu-Kultur. Da bin ich jetzt keine Expertin, ist ja auch wurscht. Aber wenn die ein neues Projekt anzetteln, wenn die ein neues Projekt anfangen, dann ist es Pflicht für jeden Projektmitarbeiter ganz spielerisch. Das ist alles gamifiziert gemeint. Ja, das wird alles sehr lustig und leicht genommen, dass du dir aus der breiten und tiefen Kung-Fu-Kultur einen Spitznamen, einen Held oder eine Heldin aussuchst, unter deren Nickname du in diesem Projekt segelst. So. Und es gilt für alle Projekte, die die da machen. Und über die Zeit stellst du da ja automatisch dann in dein Schaufenster, das du nach außen zeigst, Stichwort Rolle, bestimmte Merkmale heraus. Also es gibt ja Gründe, warum du eine Figur für dich sozusagen als Avatar in Anführungszeichen auszeichnest. Und über die Zeit lernen die dann, dass da jemand Wert legt, zum Beispiel auf, ich zerschneide jeden gordischen Knoten, wenn es mit dem Kunden mal gar nicht weitergeht. Oder ich bin diejenige, die immer eine coole Idee hat, wenn wir mal vor der Wand stehen in Sachen Kreativität oder was auch immer. Weil das sind ja Rollenfacetten, die jeder für sich selber definiert. Das macht ja nicht der Chef. Und dadurch baust du dir ganz langsam an der Vorderbühne nach außen sozusagen Merkmale auf, die deine Rolle ausmachen sollen, ohne dass da jemand vor dem Blatt Papier sitzt und denken muss, brainstormen muss, wie ist meine Rolle. Die bauen das ganz spielerisch und in jedem Projekt neu auf. Das finde ich eine sehr coole, sehr einfache und auch spaßmachende Art und Weise, an Rollen zu tunen im Team. Also das ist Pflicht. Du musst dir so ein Nickname raussuchen. Aber das ist ja, macht doch Spaß.
Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil du weißt ja, ich habe zwei kleine Söhne und der Kleine spricht dann immer von Superkräften. Welche Superkraft hast du? Geht ja in die Richtung.
Absolut, wir würden vielleicht Marvel-Leute nehmen oder so aus dem Marvel-Universum, Hulk oder irgendwen,
Ja,
ja.
genau. Welche Superkräfte hast du? Ja. Interessant. Also ich freue mich auf jeden Fall auf den 16.05. Das wird wieder mega spannend werden. Das merke ich schon. Also wer nicht zuschaltet, ist selber schuld. Ich darf mich recht herzlich bei dir bedanken. Schön,
Ja, sehr
dass du
gerne,
da
Thomas. Ich
warst.
komme.
Und bis bald, ne? Tschüss,
Bis bald, wir
Friederike.
sehen uns. Tschüss.
Kostenlose Weiterbildung durch das Digital Breakfast. Das ist cool. Das heißt, ihr werdet aus- und weitergebildet über das Digital Breakfast, über die verschiedenen Themen. Ist, glaube ich, gerade auch State of the Art, ja, weil viele Budgets in Weiterbildung, Fortbildung werden gestrichen. Und da ist es, glaube ich, ein ganz, ganz guter Beitrag von uns. Wir haben 53 Themen, die wir bespielen. Guckt es euch mal an. Nehmt am Digital Breakfast teil. Es ist immer zweimal die Woche, dienstags und freitags. Und lasst euch berieseln, befähigen und networkt noch ein bisschen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Sache. Und dann noch einen kleinen Zusatz. Das Ganze bieten wir auch als Public Viewing an. Werdet Public Viewing Host. Also ihr müsst euch das vorstellen wie beim Fußball. Ihr werft einfach die Live-Übertragung von LinkedIn oder von unserem Zoom-Kanal auf den Beamer und guckt euch das gemeinsam an, könnt anschließend drüber diskutieren. Es kann genauso aber auch am Homeoffice, am Stehtisch sein, es kann auf dem Balkon sein, kostet kein Geld, schaltet das Ding ein und werdet Public Viewing Host und bietet einen Ort der Begegnung. Ich freue mich auf euch und freue mich auf viele, viele Hosts und auf viele, viele Teilnehmer, denen wir neues Wissen vermitteln können. Bleibt gesund und munter. Werbung Ende.